Vielfalt ist doch was Schönes, ne? Die Kleinen, jetzt ihr Programm, wir hier Lobpreis, Gottes Wort hören, hinhören, aufmerksam sein. Wir haben eben gerade so schön gesungen, du begeisterst mich. Nachdem das Lied fertig war, zu Ende gesungen war, war es hier mucksmäuschenstill drin. Ich weiß nicht, wie sich Begeisterung sonst irgendwo so äußert. Ich denke mal so, wenn man im Fußballfeld ist, auf dem Fußballplatz, nee, besser noch auf der Tribüne, und dann von Begeisterung spricht, dann ist es richtig, richtig laut. Gut, im Moment müssen wir ja alle ein bisschen leiser sein, dürfen wir nicht so rausschreien, da gehen ja die Aerosole durch die Luft. Ich hoffe, ihr erfriert jetzt nicht, wenn das Fenster ein bisschen offen ist. Kühlere Jahreszeit. Ich habe die Predigt heute mit den zwei Worten überschrieben. Hörst du? Im Moment hören wir Autos vorbeirauschen. Seid ihr mal bewusst durch die Stadt, durch eine Innenstadt gegangen? Ich rede jetzt nicht vom Wald, da ist es vielleicht normal, aber durch die Innenstadt. Und habt dort Vogelgezwitscher gehört? Es wird meistens übertönt. Es gibt so viele Dinge, die uns heute ablenken mögen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man sich auf das Wesentliche fokussiert, Blickrichtung hat für das, was Gott will. Als die ersten Jünger in Apostelgeschichte voller Begeisterung unterwegs waren, hat man diese Begeisterung ganz schnell stoppen wollen. Man wollte nicht mit zulassen, dass das, was durch Jesus geschehen war, weitergetragen wird. Und sie hatten damit gerechnet gehabt, Jesus, ja, den haben wir aus dem Weg geräumt. Und keiner rechnete richtig damit, dass die Jünger den Auftrag von Jesus umsetzen und weitermachen, da wo Jesus aufgehört hat. Die Begeisterung war so dicke gewesen, als man ihnen den Mund verboten hat, sie sollten kein bisschen weiterreden, dann haben sie gesagt, wir können gar nicht anders, als von ihm zu reden. Da war tiefe Begeisterung da, die sie hinausgerufen haben, wo sie gesagt haben, das muss weitergehen. Die Folge war, dass dann eben viele, viele Menschen zum Glauben kamen. Was hat sie bewegt? Ich möchte nochmals auf eine Stelle eingehen, Apostelgeschichte 5, die Verse 38 und 39. Gamaliel, ein einflussreicher Mann, wir hörten letzte Woche schon von ihm, da war es ja in dem Kapitel, sagte dann, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Ich möchte jetzt nicht auf das ganze Kapitel 5 eingehen. Mir geht es heute Morgen um Kapitel 6. Aber hier sehe ich eine ganz, ganz wichtige Grundlage drin. Gamaliel hatte begriffen, wenn hier etwas von Gott gegeben ist, dann geht das Ding weiter. Dann kriegen wir das nicht gebremst. Und wenn das nur von Menschen ist, dann geht es unter. Das kennen wir auch aus der Geschichte. Wenn irgendwo was Großes aufgekommen ist, man gedacht hat, oh, jetzt passiert was ganz, ganz Wichtiges, ganz schnell konnte es untergehen, wenn da keine Substanz drin war. Aber die Jünger lebten aus einer Substanz, die vom Thron Gottes ausging. Und die haben sie weitergegeben, da waren sie voller Begeisterung. Die ersten Jünger erlebten also sehr, sehr starken Druck von außen, schon in der Anfangsphase. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, die Gemeinde in einer Neugründungsphase war an einem Punkt, wo es dann auch schnell mal dazu kommt, dass innerhalb etwas nicht ganz läuft. Und das möchte ich uns heute Morgen vorlesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei den täglichen Hilfeleistungen übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Der Blick nach innen, der zeigt auf, dass da auch nicht alles sauber lief. Hellenisten, die von der griechischen Seite geprägt waren, die Witwen von denen wurden vernachlässigt. Und die aus dem eigenen Bereich, ja, die konnten eher streicheln, bevorzugen. Heute würde man vielleicht sagen, da gab es ein bisschen Rassismus in der Gemeinde. Wer will das schon? Und dieses Murren, was da entstanden ist, führte natürlich dazu, dass man darüber gesprochen hat. Und ich finde schön, dass an der Stelle dann eben nicht die Auseinandersetzung war, dass man sich trennte, sondern der Missstand führte dazu, dass man miteinander redet, um diesen Missstand auszuräumen. Und ich finde schön, dass da nicht gleich eine Lagerbildung entstanden ist, wo die unterschiedlichen Herkünfte dafür sorgten, dass man sich gegenseitig total ausgrenzte. Nein, man suchte einen gemeinsamen Weg, wie kommt man aus dieser Situation heraus. Erinnert mich irgendwie so an unsere aktuelle Zeit. Wie schnell passieren heute Ausgrenzungen? Wie schnell entstehen Gruppen, die sich nur noch bekämpfen und man schafft es gar nicht mehr, in die andere Gruppe hineinzureden, hineinzuwirken und irgendetwas zu erreichen, das Gemeinschaft abläuft. Die Apostel, so wurden jetzt die Jünger da genannt, waren natürlich auch nicht in der Lage, alles zu machen. Sie waren mit der Leitung der neuen Gemeinde, und das waren jetzt mittlerweile 5000 Mitglieder, ist ja schon ein bisschen was mehr, doch ziemlich gefordert gewesen. Und dann konnte es passieren, dass dann eben das eine oder andere läuft, was man dann eben nicht so im Griff hat. Sie hatten damals auch nur 24 Stunden Zeit. Sie hatten auch nur begrenzte Kraft, begrenzte Reichweite. Und vielleicht hat man etwas von ihnen erwartet, was so ähnlich aussieht. Ihr kennt die sogenannte eierlegende Wollmilchsau, ne? Dieses Tier gibt's nicht. Kann man schön über Photoshop erstellen und kann erwarten, dass alles davon kommt. Dieses eine Tier, was Wolle, Milch, Eier gibt und vielleicht auch zum Schluss auch noch geschlachtet wird. Nein, das gab's damals nicht, gibt's heute nicht. Und so finde ich es gut, dass die Apostel auf eine Idee gekommen sind, die sie dann auch nicht alleine umgesetzt haben, sondern sie haben die anderen mit dazugerufen, haben gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir 7 Männer raussuchen und diese 7 Männer dann zu Diakonen einsetzen. Kleiner Zwiespalt, der beim Nachdenken da bei mir auftauchte, warum nur Männer? Also die Frage, die beantworte ich euch heute nicht. Ich habe keine Antwort drauf, aber hier wurden halt 7 Männer ausgewählt. Und einer davon war Stephanus, ein weiterer war Philippus. Die anderen 5 Namen, die sind irgendwie in die Vergessenheit geraten. Und Stephanus lesen wir im nächsten Kapitel dann noch was, da gehe ich heute nicht weiter drauf ein. Philippus, von dem lesen wir einiges. Aber von den 7 waren 2, die in besonderer Weise hervorgehoben wurden, auch wenn einer davon nur kurze Dienstzeit hatte. Worauf wurde gesehen? Man hat nicht geguckt, ob die gut am Tisch decken können, ob die gut backen können oder sonst was. Es war nicht die praktische Ausrichtung, die dort zählte, sondern man hat geguckt, sind das Männer voll Geistes und voll Weisheit. Wenn ich es lese, dann halte ich mir erst mal einen Spiegel vor, denke, wie weit hätte ich einer von den sieben sein können. Es ist, glaube ich, Gnade von Gott, wenn wir herausgerufen sind in eine kluge Arbeitsteilung, die damals von den Aposteln gemacht worden ist. Und das war kein Auslosen, kein 6 aus 49 und auch kein 7 aus 5000, sondern hier wurden Männer rausgesucht, die tatsächlich in der kurzen Zeit schon besonders aufgefallen sind. Und ich glaube, wir brauchen auch in dieser Zeit viel, viel mehr Menschen, die mit einem guten Ruf, das war auch ein Qualifikationsmerkmal, ausgestattet sind. Und dieser Ruf, der auch nachhaltig ist. Wir erleben es heute leider immer wieder, dass im Moment Aufnahme ganz positiv ist und irgendwann knallt es dann durch. Es schmerzt mich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mitbekomme, dass das Pastoren, wenn sie über lange, lange Zeit einen unheimlich gesegneten Dienst gemacht haben und plötzlich kriegt man mit, dass der Ruf verdreht wurde. Dass da Dinge ins Leben reingekommen sind, dass aus dieser ganz positiven Situation heraus plötzlich Dinge geschehen sind, die man gar nicht erwartet hat. Es kostet auch etwas, den guten Ruf zu erhalten. Es gibt so den lockeren Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Aber das ist hier nicht gefragt gewesen. Es sollte kein ungenierter Ruf dahinterherlaufen, sondern es sollte wirklich der Name Gottes weitergegeben werden, auch in diesem diakonischen Bereich, der hier von den Aposteln neu eingesetzt wurde. Wir erleben heute anhand der modernen Medien, dass ein guter Ruf ganz schnell verhunzt werden kann. Da wird irgendwo ein Gerücht gestreut und zack geht das durch die Welt. Das wieder auszuradieren ist ganz, ganz schwer. Damals gab es diese modernen Medien noch nicht. Da wurde viel, viel mehr geguckt, erzählt und der gute Ruf stand da oder auch nicht. Das war, wie gesagt, eins der Merkmale, das die Diakone mitbringen sollte. Aber voll Heiligen Geistes zu sein, voll Weisheit zu sein, eben bei den 5000 genau das Richtige zu tun. Wir haben es eben gerade so schön geschildert gekriegt, wie unser Kaffee nach dem Gottesdienst aussieht. Das ist ein kleiner diakonischer Dienst. Es gibt so viel anderes. Damals wurden die Witwen aus dem hellenistischen Bereich übersehen. Heute denken wir, was ist das jetzt dann? Die kriegen doch ihre Rente. Das gab es damals nicht. Die Witwen waren ganz stark darauf angewiesen, in die Familien durchgetragen zu werden oder auch durch die Gemeinde unterstützt zu werden. Heute haben wir Sozialsysteme, wo vieles aufgefangen wird. Ich sage bewusst vieles, wir haben noch viele Lücken. Da gibt es die Tafel, da gibt es unser Segenszimmer, da gibt es Organisationen, die sich darum kümmern, ehrenamtlich das zu übernehmen, um die Lücken zu füllen. Damals waren die Witwen absolut mittellos. Und wenn dann jemand übersehen wird, dann tut's weh. Und das führte zum Murren, zu einem verständlichen Murren. Da, wo man miteinander unterwegs sein will, da soll keiner hinten anstehen. Die Apostel fühlten sich überfordert, in allen Bereichen reinzugehen. Ich denke nochmal an unser Bild eben. Also mussten da weitere Leute rein. Ein Weg, der wegweisend ist bis in unsere Zeit. Was bewegte damals die Menschen? Und ich muss wieder eine Folie an die Wand werfen, die vielsagend ist für mich. Was ist das höchste Gebot, war der Ruf der Pharisäer. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sehe ich hier in dieser Verbindung, gerade auch mit der Apostelgeschichte 6, der Einsetzung der Diakone. Da sollten Menschen sein, die Gott lieben, von Herzen lieben, gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, um den Menschen zu dienen. Wie oft wird es genau umgekehrt gemacht, dass man den Menschen im Mittelpunkt hat, das Ganze ohne Gott macht und irgendwann total ausgebrannt ist. Nichts mehr funktioniert. Und ich glaube, dass da, wo die Ausrichtung stimmt, zuerst Gott, wie diene ich dir, und aus dieser Beziehung heraus dem Menschen dienen, eine ganz andere Entwicklung gibt. Was hat es für Folge? Diakone waren da, die Apostel waren unterwegs. Wir lesen dann weiter, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und auch eine große Zahl von Priestern kamen zum Glauben. Oh, da darf man heute, glaube ich, nicht mehr sagen. Ne? Priester kommen zum Glauben. Ich glaube, dass die Arbeitsteilung mit dazu beigetragen hat, dass hier Wachstum besser möglich war. Auf der einen Seite war die Verkündigung, die ging weiter. Und auf der anderen Seite merkten die Menschen, hier leben Menschen miteinander, die aufeinander Acht haben, die hinhören, die ein offenes Ohr haben, auch für das leise Säuseln, wenn irgendwo etwas nicht stimmt, und dass sie da unterstützend dabei sind und Hilfe leisten. Ich weiß nicht, wie es in deiner Nachbarschaft aussieht, welche Menschen dort leben. Ich weiß nicht, was sie an dir sehen, wie du mit anderen umgehst, wie Hilfe vielleicht durch dich weitergegeben wird. Ich denke, diese Geschichte von damals ist ganz locker für uns heute übertragbar. Wir reden vielleicht nicht von Aposteln. Wir reden von Ältesten, von Bereichsleitern, vom diakonischen Dienst. Aber ich glaube, dass das, was damals so entstanden ist, dass wir es so für uns übertragen haben. Und es ist halt die Frage, an welcher Stelle bin ich denn so? Und ich weiß von uns, in unserer Gemeinde, da gibt es Geschwister, die laufen auf Rille, wie man so schön sagt. Die geben, 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 verausgaben sich. Und der eine oder andere sitzt vielleicht eher auf der Tribüne. Dann gibt es noch die Ersatzbank. Ich gehe mal gerade so ein bisschen ins Bild vom Fußball. Ein kleines bisschen. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Fußballergebnisse kommentieren oder sonst was. Aber ich finde, das ist so ein kleines Bild auch, was auf Gemeinde übertragbar ist. Dass wir unterschiedliche Arbeitsbereiche haben und der eine Arbeitsbereich, der fällt besonders auf. Ich denke mal gerade so, wenn der Schiedsrichter mal gerade wieder einen Abseits nicht gesehen hat, dann fällt er besonders auf. Und wenn der Balljunge dann eben zwei Bälle auf den Ball, auf das Feld raufspielt, das fällt dann auch mal auf. Das soll nur ein Ball sein. Und so glaube ich, dass das, was im Hintergrund läuft, auffällig werden kann. Aber das, was im Vordergrund läuft, das kriegt jeder zu sehen. Und so glaube ich, dass wir auch in der Gemeinde sehr, sehr unterschiedliche Bereiche haben, die ausgefüllt werden sollen, wo Mangel ist, wo Bedarf ist, dass sich jemand einsetzt. Ich fand das heute Morgen so recht spontan von Thorsten so schön. Iris fällt aus und Thorsten springt gleich rein. Ich glaube, das haben wir in verschiedenen Bereichen schon erlebt. Dass da, wo jemand aus irgendeinem Grund nicht zum Einsatz kommen kann, dass andere direkt einspringen. Aber wie schön ist, wenn die Ersatzbank immer schon so gefüllt ist, dass man gar nicht erst gucken muss, wo ist jemand brauchbar, sondern das eingesetzt werden kann. So glaube ich, dass dieses ganze Thema Arbeitsteilung ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir jetzt auch in der Gemeindesituation erleben. Wir haben eine neu zusammengestellte Gemeindeleitung und ich finde es super, dass sich die fünf zur Verfügung stellen, den Dienst in der Leitung zu tun. Aber wir brauchen eben auch noch ein ganz, ganz großes Umfeld. Ich freue mich, dass wir wieder Kaffee trinken können nach dem Gottesdienst. Thema Gemeinschaft ist so wichtig. Da passieren dann auch Dinge zwischen uns, die uns gegenseitig ermutigen für den Tag danach, für den Montag, der nicht immer so rosig ist. Aber auch für das, was wir weiter in der Gemeinde erleben wollen. Was wird nach außen sichtbar? Was kriegen die Menschen um uns herum mit von dem, was wir an Begeisterung in uns haben? Ihr kennt vielleicht den Spruch, dass da jemand sagt, ich freue mich so. Und der Gegenüber sagt, dann lass es dein Gesicht doch auch mal sehen. Ja? Es nützt nichts, wenn die Freude nur in mir drinne steckt, wenn ich die Begeisterung in mir so wie eine Konservendose drin habe, sondern das soll rauskommen. Und ich wünsche mir das für mich persönlich, ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass es sichtbarer wird. Dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, wirklich nach außen strömt und Menschen um uns herum das mitbekommen. Was nehmen wir aus diesem Kapitel mit? Wir gehen ja so durch die Apostelgeschichte. Da gibt es garantiert noch ein paar Aspekte, die wir beleuchten könnten. Aber ich will mir jetzt kurz ein paar Punkte zusammenfassen. Aufmerksam hinsehen, hinhören. Aufeinander Acht haben. Ich bin nicht der Typ, der alles immer so total verstecken kann. Vieles liegt mir gleich im Gesicht. Und wer mich kennt, fragt mich dann auch, was ist denn bei dir jetzt schon wieder los? Wenn irgendwas schwieriger ist, man sieht es mir an. Ich glaube, dass da, wo wir im engen Kontakt sind, dass man das dann auch sieht, wenn es dem Nächsten nicht so gut geht. Wenn ihr aktuell meine Frau anseht, dann sieht man das, dass sie immer mit Schmerzen rumläuft und das Ganze eben nicht durch Schmerzmittel wegzukriegen ist. Vielen Dank für die Gebete, die ihr auch da zum Himmel schickt. Sie kann es im Moment nicht verbergen. Aber es ist ein Punkt, wo wir glauben, dass Gott eingreift. Jetzt seht ihr das auch nicht so, weil sie im Moment noch nicht so in der Lage ist, sich hier eine Stunde hinzusetzen. Ich hoffe, dass es nächste Woche dann soweit ist, dass sie dann wieder hier sein kann und sich dann hier mitten im Gottesdienst bewegen kann. Aber dieses Aufeinander Acht haben, hingucken, wo geht's einem schlecht, wo geht's einem gut, wo kann man sich miteinander freuen, wo weint man miteinander, wo ist die Empathie füreinander? Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier Auslöser war für eine neue Struktur. Aufgabenverteilung entsprechend der Begabung. Ich glaube, das ist so wichtig, dass Menschen dort eingesetzt werden, wo ihre Begabung liegt. Meine Begabung ist es leider nicht, Klavier zu spielen. Ich würde es gerne. Aber wenn ich es jetzt machen würde, so den Lobpreis begleiten würde, ich glaube, ich würde Sänger und Spieler nur durcheinander bringen. Aber es gibt Leute, die können das super. Ich freue mich darüber. Wir können jetzt x-beliebige andere Instrumente mit ransetzen und wir können unterschiedliche Aufgaben auch damit rannehmen. Und ich glaube, in unserer Gemeinde sitzen auch noch ein paar, die haben noch nicht entdeckt, wo ihre Berufung ist. Versuch es zu entdecken. Versuch zu entdecken, was deine Berufung ist und lebe dann deine Berufung. Ganz wichtiger Punkt für meine Begriffe. Etwas, wo wir leider zu neigen, neidisch zu sein aufeinander. Oh, der steht immer im Rampenlicht. Der ist zu sehen. Die ist zu sehen. Und ich bin da immer in der Ecke. Ja, es gibt unterschiedliche Dienste. Den einen sieht man, den anderen sieht man nur dann, wenn er nicht getan wird. Ja? Wenn Kerstin heute Morgen nicht schon so früh da gewesen wäre und den Kaffee gebrüht hätte, dann würden wir nachher keinen Kaffee trinken. Dienst im Hintergrund. Wenn hier mal 2 Monate nicht geputzt wird, dann sehen wir das irgendwann einmal. Und so glaube ich, dass es unterschiedliche Gewichtungen hat und dass es keinen Sinn macht, aufeinander neidisch zu sein, wenn man unterschiedlich eingesetzt ist. Das heißt nicht, dass der, der immer geputzt hat, immer putzen muss. Ich glaube auch da, dass man entdecken kann, was noch mehr möglich ist. Wichtig ist für meine Begriffe, dass jeder Dienst in der Verantwortung vor Gott gemacht wird. Ich tue es nicht, weil die Gemeindeleitung so lieb ist, sondern ich tue es, weil ich für Jesus dienen will, weil ich meinem Gott dienen will. Und da ist nicht erstmal der Perfektionismus gefragt. Es muss immer alles glänzend sein, sofort muss alles hundertprozentig sein. Nein, manches wächst. In manche Dinge wächst man hinein und lebt in der Berufung. Bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Also dass das hier so abgeschnitten ist, ist eine Programmgeschichte. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das besser hinkriege. Vielleicht mit einer kleineren Schriftart. Aber das ist das, was mir eigentlich am wichtigsten ist. Die Beziehung zu Gott muss stimmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte. Wenn unser Dienst effektiv sein soll, dann soll er aus der Beziehung zu Jesus heraus geschehen. Und wenn diese Beziehung steht, dann glaube ich, dann werden viele, viele Dinge wie normal ablaufen. Ob im diakonischen Bereich, im Verkündigungsdienst. Dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass es zur vollen Entfaltung kommt. Es ist schön, dem Herrn zu dienen. Glaubt ihr das? Also bis jetzt sehe ich nur wenig Begeisterung. Es ist schön, dem Herrn zu dienen. Ich möchte nur einen Vers an die Wand werfen. Apostelgeschichte 6, Vers 15. Als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da kamen Strahlen heraus, weil der Dienst, den Stephanus zum Ausdruck gebracht hat, so stark war, so gesalbt war, dass die Menschen es gesehen haben. Ich wünsche mir, dass es mehr so ist bei mir. Ich sage nochmal, Spiegel, du darfst in dir selber vorhalten, wenn du das magst. Ich glaube, dass Gott es mehr sehen will, dass wir die Freude an ihm im Dienst haben und im Dienst durchgetragen wird. Das wünsche ich mir, das wünschen wir uns. Und den Gegenwind, den auch Stephanus bekommen hat, da werden wir dann nächste Woche vermutlich mehr drüber hören. Dienst für den Herrn bedeutet nicht immer nur, dass der Weg absolut geebnet ist. Da sage ich euch nichts Neues. Aber ich glaube, dass Gott uns herausfordert, uns voll damit einzubringen. Mit Begeisterung, so wie wir es vorhin gesungen haben. Sei dabei. Der Herr gibt dir Mut für den nächsten Schritt. Und er ist mit dir, er ist mit uns. Amen.